Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hey ihr lieben Mamas da draußen, hier spricht Mella vom Mama Talk Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge. Erstmal möchte ich sagen, danke für eure lieben Nachrichten, danke für die Resonanz auf die letzte Solo-Folge. Ich weiß, ich habe da große Neuigkeiten gedroppt und ich bin überrascht, wie viele Menschen das doch nachempfinden können, wie vielen Menschen es auch so geht, nicht nur Mamas. Auch Papas haben sich gemeldet und ja, es wird einfach Zeit, finde ich persönlich, dass wir mehr über diese Themen sprechen. Es ist ja irgendwie doch noch so ein Tabuthema. Auch ich kenne das Gefühl, dass ich mich wegen der Kündigung und unserer jetzigen Wohnsituation, dass alles so ungewiss ist, dass ich mich teilweise schäme. Es kommt Versagen hoch, es kommt Schuld hoch, dass wir das nicht vorher alles besser wussten. Und ja, letztendlich, das ist das Leben, oder? Wir können nicht alles vorausplanen. Ich bin eh so eine kleine Kontrolletti. Und ja, es lehrt mich eines mehr. Das Leben ist nicht planbar. Das Einzige, was wir steuern können, ist das innere Mindset und wie wir damit umgehen wollen. Deswegen meditiere ich auch jeden Tag, atme jeden Tag ganz tief. Und auch die neue Folge soll so ein bisschen in die Richtung gehen, weil ich mich sehr häufig immer noch durchs Mama-Sein überfordert fühle. Und das möchte ich gerne mit euch teilen heute. Und zwar soll diese Folge sich an die Menschen richten, die sich vielleicht nicht länger allein fühlen wollen, müssen, sollen mit diesem Thema. Weil ich finde, es hilft immer so sehr, wenn man merkt, ey, da draußen gibt's noch andere Menschen, denen geht's genauso. Ich wünsche das keinem. Das geht immer so ein bisschen irgendwie in diese Richtung. Ich wünsche das niemandem. Aber trotzdem freue ich mich, wenn es Gleichgesinnte gibt. Kennt ihr wahrscheinlich auch, oder? Deswegen will ich euch heute davon erzählen, was mich immer noch so doll am Mama-Sein überfordert und auch überfordert hat mit Baby, mittlerweile ja Kleinkind, 1,5. Diesen Monat. Ja, es soll gleichzeitig auch an die Menschen natürlich gerichtet sein, die vielleicht gerade schwanger sind, die irgendwie noch vor der Wahl stehen, möchte ich Mama oder Papa werden. Genau, also macht's euch bequem und viel Spaß mit der Folge. Mein erster Punkt, der mir da in den Kopf gekommen ist, wo ich mich wirklich überfordert fühle, ist 24/7 verfügbar sein. Ich dachte, ich hätte diesen Punkt vorher gewusst oder um diesen Punkt gewusst, aber ich glaube, man kann es einfach nur erahnen. Deswegen, wer irgendwie noch nicht Mama oder Papa ist, man muss das auch einfach machen, diese Erfahrung. Das ist, glaube ich, auch mein größtes Learning daraus. Und trotzdem kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen besser vorbereiten, als ich es beispielsweise getan habe. Und es gibt einfach diese Blindspots, um die kommt man nicht drum herum. Aber man kann es, glaube ich, eigentlich tun, indem man mehr Gespräche mit schon Eltern führt. Ich habe das auch letztens in irgendeinem anderen Podcast gehört, es sollte eigentlich so einen Elternführerschein geben oder Elternvorbereitungskurs. Wir werden ja gefühlt in allem vorbereitet, vor allem auch Schwangere. Wir haben ja auch eine Folge zu schwangeren TÜV damals, wie sehr man als Schwangere einfach von ärztlichem Kontrolltermin zu Hebammentermin rennt und plötzlich ist man Mutter. Alle Stifte werden fallen gelassen und man ist gefühlt alleine, fühlt sich auch oft einsam und denkt sich so, oh, bin ich der einzige Mensch, dem das gerade so geht? Nein, bist du nicht. Und trotzdem finde ich, sollten wir vielleicht ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Und wir wachsen nun mal nicht mehr in diesem Dorf auf, wonach ja viele sich sehen, sobald sie Eltern sind. It needs a village to raise a child, heißt, glaube ich, dieser Satz. Wir sind halt momentan oder mittlerweile alle durch die Globalisierung und so weiter auf uns alleine gestellt, sind oft weggezogen aus der elterlichen Gegend. Freunde sind meist im selben Alter und haben das Gleiche zu tun mit Kleinkindern. Kita, Mangelware, ja, ihr wisst, wovon ich spreche oder auch noch nicht. Deswegen hört gerne zu, falls ihr noch vor der Wahl steht, wann, wie, wo werde ich Eltern, werde ich überhaupt Eltern? Genau, deswegen nutzt das Gespräch oder hört auch gerne mir zu, weil man kann es vorher einfach nicht erahnen, was 24/7 bedeutet, mit dieser Verantwortung umzugehen, plötzlich einen kleinen Menschen zu versorgen. Ich meinte doch letztens erst wieder zu Felix, was war eigentlich so anstrengend an der Babyphase? Es hat die ganze Zeit geschlafen. Mittlerweile mit Kleinkind, mit Wutanfällen. Okay, er hat auch echt früh Wutanfälle bekommen, unser Sohn, so im Alter von 10 Monaten. Dazu gibt's auch eine Folge. Ich teaser hier mal so ein bisschen auf die Folgen, einfach weil die mir in den Kopf kommen. Da habe ich auch mit einer guten Freundin drüber gesprochen, die das auch mit ihrem 5-jährigen Sohn immer noch hat. Ja, Babyphase, ich glaube, die größte Umstellung war einfach, dass man 24/7 plötzlich für jemanden verantwortlich ist, dass man reinwachsen musste in dieses ganz neue Gefühl. Bei mir war das Hormonchaos extrem krass im Wochenbett. Aber jetzt so im Nachhinein kann ich schon sagen, also Babyphase war gefühlt leichter, aber das sagen, glaube ich, alle. Ich will auch niemanden irgendwie was wegnehmen an Meinungen. Ich glaube, es ist einfach immer das aktuelle Gefühl, wo man gerade in der Phase drinsteckt, ist am anstrengendsten. Wir würden ja auch gerne mal, oder ich würde gerne mal mit Mamas aufnehmen oder Papas, die schon ältere Kinder haben, weil das interessiert mich sehr, wie es weitergeht. Ich habe so eine leise Ahnung, dass jede Phase sich einfach vielleicht gleich anstrengend anfühlt. Genau. Und für mich war es halt wirklich dieses 24-7-Dasein, plötzlich nicht mehr den eigenen Bedürfnissen nachgehen können. Und das überschneidet sich auch tatsächlich mit einem Punkt, den ich auch nicht wusste vorher oder nicht dachte, dass es so schwierig sein wird, Mama zu sein, die immer erste Wahl ist. Ich schwöre, wir haben alles dafür gegeben, dass es nicht so ist. Felix, ihr habt ja auch vielleicht schon Folgen mit ihm gehört, ist so ein engagierter, toller Papa. War gerade die ersten 1,5 Jahre immer hier, hat viel im Homeoffice gearbeitet, da viel deichseln können, wie es für uns gepasst hat als Familie. Danke nochmal an seinen alten Job. Mittlerweile seit Dezember hat er einen neuen Job, ist er leider auch wieder 2 bis 3 Tage die Woche nicht hier. Also jetzt ganz andere Umstellung, aber vorher wirklich, er war immer da, wenn wir ihn gebraucht haben. Ich war 12 Monate klassisch in Elternzeit. Vielleicht ist das auch der Punkt. I don't know. Vielleicht haben es andere anders hinbekommen, dadurch, dass die Rollenverhältnisse komplett gedreht waren, dass Papa den Großteil der Elternzeit gemacht hat. Wenn ihr das hört und jemand das gemacht hat und andere Erfahrungen gemacht hat, meldet euch gerne. Wir wollen hier auch wirklich mehr Papas den Raum geben, die Bühne geben. Ja, bei uns ist es halt auch jetzt gerade wieder so. Er ist 1,5. Komplette Mama-Phase. Es war zwischendurch mal gekippt. Vielleicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hing das auch mit meinem Job zusammen. Ich habe ja 5 Monate dann tatsächlich Teilzeit gearbeitet und war da immer von, ja, morgens 5:30 bin ich alleine aufgestanden und bin so um 12:30 wieder zu Hause gewesen. Unser Kleiner hat aber bis 2:30 Mittagsschlaf gemacht. Also war ich echt von 5:30 bis 13:30 von ihm getrennt. Schon ganz schön lang, finde ich, in dem kleinen Alter. Und vielleicht war das auch ausschlaggebend dafür, dass da eine Phase gab, wo ich nicht komplett erste Bezugsperson war. Ist ja auch egal, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber was daran anstrengend ist, ist, dass wenn ich mit im Raum bin und meine Mama da ist oder Felix da ist, ich werde immer bevorzugt. Ich möchte kurz aufessen oder ich möchte kurz das Glas Wasser trinken. Ich möchte kurz auf Toilette gehen. Das sind ja alles Gründe oder Dinge, die kann ein kleines Kind in dem Alter noch nicht verstehen. Die sind ja noch nicht in der Lage dafür, dass ich wiederkomme. Also klar, das glaube ich, ist ja mittlerweile soweit. Aber ich lese auch gerade wieder so ein anderes Erziehungsbuch. Da kann ich auch mal eine Solo-Folge drüber machen. Von Dr. Retzel heißt die, glaube ich. Habe ich das hier gerade liegen? Ah nee, ich glaube, Retzel heißt sie auf Instagram. Sie heißt Eliane Retz auf jeden Fall. Wild Child heißt das Buch, falls es jetzt schon irgendwen interessiert. Da kann man gut nochmal verschiedene Phasen von Kindern, Alters abhängig nachvollziehen und auch mal richtig schön nachschlagen, wenn man irgendwie Probleme beim Zähneputzen oder so hat. Gibt's immer so kleine Artikel, sage ich schon, kleine Abschnitte zu. Ich weiß, dass es nichts bringt, wenn ich meinem Kind dann in dem Moment versuche, es irgendwie logisch zu erklären. Ich möchte nur kurz aufessen und dann kann ich mit dir auf der Couch klettern. Es geht einfach nicht. Felix geht hin, meine Mutter geht hin, wer auch immer gerade da ist. Wir haben ja von Tag 1 echt viel auch die Großeltern eingebunden. Bringt nichts. Ich bin diejenige, die verlangt wird. Und das schlaucht mich auch extrem. Das zerrt an meinen Nerven. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Ich habe ja, ich glaube, im Alter von 6 Monaten, da war er 6 Monate alt, angefangen auch einmal, oder nicht einmal im Monat, das ist so regelmäßig, war es nicht, aber regelmäßig schon eine Nacht mal weg zu sein. Nicht mit dem Gedanken irgendwie von abstillen oder so, sondern einfach, dass ich auch mal wieder ein bisschen mehr Raum für mich habe. Ändert sich nichts daran. Und im Gegenteil, je mehr diese Phasen irgendwie immer wieder kommen, weil zwischendurch dachte ich so, oh, hu, ich kann durchatmen, die Mama-Phase ist überstanden, aber Spoiler, alles sind Phasen, ich weiß, desto mehr schlaucht es mich irgendwie auch, dass diese Phasen immer wieder kommen, weil es so trügerisch ist, dass ich jetzt doch ein bisschen mehr in den Rückzug gehen kann, viel mehr abgeben kann, weil es ist Fakt, dass ich dadurch viel mehr am Kind dran bin und viel mehr mit ihm mache. Und ich muss sagen, dieses Trügerische bringt auch mein Vertrauen ins Wanken, dass das gut klappt. Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, weil es jetzt 1,5, man würde ja denken, je älter das Kind ist, desto mehr kann man in das Vertrauen gehen, dass man auch mal weg ist und alles gut ist und so weiter. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich das letzte Mal in Berlin war, ist gar nicht lange her, ich glaube vor 2 Wochen, da habe ich meine Uni-Mädels getroffen, tat richtig gut. Und ich bin mittlerweile auch nicht mehr so krass aufgeregt, weil ich einfach weiß, es klappt auch. Aber ich hatte das erste Mal so eine richtige Sehnsucht nach zu Hause, nach unserer kleinen Familie, nach meinem Sohn. Und da war auch das erste Mal für mich, vielleicht das erste größte Mal, wirklich wahrnehmbare Mal für mich, eine Mom-Guilt mit dabei. Ist ja auch so ein Trendbegriff irgendwie auf Insta und Co., dass ich wie so ein schlechtes Gewissen hatte, weil wir halt schon wieder in dieser Mama-Phase drin sind. Und wie ich das gerade versucht habe zu beschreiben, es eben nicht einfacher wird, je älter das Kind wird, sondern ich habe das Gefühl, er ist jetzt noch bewusster in seiner Wahrnehmung, was vielleicht früher als 6 Monate altes Baby ein Weinen war, dem man viele Gründe als Eltern zuschreiben konnte. Windelnass, Hunger, klar, Nähe, Stillen. Es war einfacher, dieses Bedürfnis dann zu stillen und auch sich einzureden, es ist nicht gerade die Mama, die er verlangt. Und jetzt kann er es halt so wortwörtlich nach mir verlangen. Das ist eigentlich das Häufigste, was es jeden Tag zu hören gibt. Mama, Mama, Mama. Schon beim Aufstehen, wenn Felix bei ihm schläft. Und ich kann nur sagen, es erschöpft mich. Und es tut gut, darüber zu reden. Und ich kann mir vorstellen, dass es anderen ähnlich geht. Ich gehe jetzt mal zu einem anderen Punkt über, weil ich habe mich da drin gerade sehr verloren, aber auch gut gefühlt. Genau, was ein weiterer Punkt auf jeden Fall wäre, wo ich nicht weiß, ob ihr damit auch relaten könnt, ist die Unsicherheit, wenn man sich mit Kind die ersten Male nach draußen begibt. Ich weiß, mein Kind ist mittlerweile schon älter, aber das Gefühl hört trotzdem nicht auf bei mir, weil die Phasen ja alle neu sind, die Momente sind alle neu. Ich weiß noch, wie ich damals das erste Mal mit dem Kinderwagen raus bin. Unser Kind war ja sowieso nie Kinderwagen-Fan. Und dann immer dieses Geschrei da war. Und klar, ich bin hier auf dem Land aktuell noch. Oh, ich muss kurz eine Sache auch noch droppen. Ich habe ja in der letzten Folge bekannt gegeben, dass wir den Hof verkaufen. Und wir haben tatsächlich schon mal eine Anfrage bekommen von einem männlichen Zuhörer, dem wir leider nicht auf die Mail antworten können. Wir haben jetzt auch versucht, bei LinkedIn ihn zu kontaktieren. Also Felix hat dir eine Anfrage geschickt. Ich glaube, es ist vielleicht auch der Mann einer Zuhörerin, die ja gerne zuhört. Ja, melde dich gerne nochmal. Irgendwie kann man dir wohl keine E-Mails schicken, wenn man vielleicht nicht in deinem Mail-Postfach schon bekannt ist. Aber ja, wir haben uns gefreut. Wer weiterhin noch Interesse hat am Hof-Exposé, wir schicken es euch gerne zu. Okay, nee, aber wo war ich? Ich war bei dem Punkt, Kinderwagen, unser Kind hat da drin immer geschrien und oh, ich kriege jetzt direkt schon auch wieder so ein unangenehmes Kribbeln im Nacken, weil ich mich da dann so teilweise hilflos gefühlt habe. Klar, es waren irgendwie gar nicht die Blicke, denen ich da ausgesetzt war auf dem Land, aber ich hatte trotzdem sofort diese innere Anspannung, Nervosität, oh, jetzt bin ich doch eine halbe Stunde vom Haus weg, weil am Anfang hat es gut geklappt und jetzt muss ich die restliche Strecke irgendwie anders schaffen. Und noch krasser war das für mich immer, wenn es an Schritte in die Öffentlichkeit ging, wo man plötzlich diesen Blicken ausgesetzt war. Und sind wir mal ehrlich, ich habe auch so gedacht, als ich noch keine Mama war, wenn man Mamas irgendwie so mit Baby draußen sieht, das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, man denkt immer, boah, die weiß genau, wie der Hase läuft, die hat alles im Griff, die ist ja schließlich die Mutter, oder? Und jetzt bin ich so selbst in den Situationen gewesen und denke mir so, als ich das erste Mal dann, da war Babyboy 6 Monate alt, habe ich Alina in Berlin besucht. Felix war auch dabei, aber ich bin dann alleine mit Kind und Buggy losgezogen und war noch nie vorher in der Situation, dass ich so mit Bordsteinen klarkommen musste und diesem Buggy, der ja auch nicht krass, ich sag mal hier, wie Landwege tauglich ist. Wir haben halt einen richtigen Kinderwagen mit fetten Reifen, der hier für Outdoor geeignet ist. Und wir haben halt so einen Buggy, der irgendwie zusammenklappbar, bisschen klapprig ist, den man auch im Flugzeug ins Handgepäck mitnehmen kann. Und mit dem war ich in Berlin und bin dann da so lang geholpert und war plötzlich die Mama mit 6 Monate altem Kind, wo ich auch schon dachte, ja, mein Kind ist schon 6 Monate alt, aber ich habe trotzdem keine Ahnung, wie ich jetzt hier diesen Bordstein hochkomme und ja, da kommt das Auto und muss anhalten. Diese Momente meine ich, ich hoffe, ich bin nicht alleine damit. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ich bin nicht alleine damit, deswegen erzähle ich es euch auch. Und ich muss sagen, auch die Momente hören nicht auf. Also ich fühle mich auch immer noch angespannt, wenn wir längere Autofahrten machen. Für mich war es die größte Herausforderung, alleine mit Babyauto zu fahren, bis ich irgendwann gecheckt habe, ey, ich kann die Babyschale auch auf den Beifahrersitz nehmen, wenn man den Airbag ausstellt, weil dann war die Nähe da und ich konnte ihn irgendwie beim Autofahren ein bisschen anfassen oder er hat mich gesehen und plötzlich lief das alles viel besser, als ihn hinten heulend auf der Rückbank zu haben. Ich kann das eh schlecht aushalten. Können vielleicht die Mamas auch gut verstehen. Zumindest bei uns in der Beziehung ist es so, dass bei mir gefühlt immer sofort der Cortisol-Level ins Unermessliche schießt, wenn dieses Babywein da war. Bei Felix war das irgendwie anders. Ist sicherlich auch den Hormonen geschuldet. Das sind eh immer alles die Hormone. Und ich muss sagen, ich habe auch immer noch das Gefühl, lange Autofahrten sind nichts für uns. Also wie man sich irgendwie auch in dem Alltag einschränkt, oder? Das war mir vorher auch nicht bewusst. Ja, wir sagen alle vorher wahrscheinlich, das Baby soll sich in unser Leben einfügen und wir werden die coolen Eltern sein, die trotzdem essen gehen. Also wir haben nicht ganz so stark so geredet, aber wir dachten schon, dass es möglich wäre und wir wenigstens die Wahl hätten. Also wir haben jetzt nicht mehr zu den Eltern gehört, die irgendwie, wir haben ja in Mitte gewohnt in Berlin, das sind schon hippe Orte, wo wir uns halt mit Kind auch gar nicht mehr so wohl gefühlt haben. Deswegen sind wir auch schwanger weggezogen. Und wo, glaube ich, mehr auch diese Menschen oder der Tenor noch vorherrscht. Wir wuppen das alles und unser Leben ist auf keinen Fall vorbei. Unser Kind wird integriert. Das ist, glaube ich, auch viel dieser französische Lifestyle. Da gibt es auch so ein Buch, was einige lesen. Und kann ich auch alles verstehen. Macht, wie ihr wollt. Aber bei uns war es so, ich war mir immer dessen bewusst, dass das für unser Lifestyle nicht mehr in Frage kommt, da mit Kind. Haben mich genug ausgelebt, auch vorher in Berlin-Mitte, über 10 Jahre und anderen Bezirken. Nee, aber worauf ich hinaus will, ich dachte, wir hätten wenigstens die Wahl. Und wenn wir dann das mal machen möchten hier auf dem Land, dass wir dann essen gehen oder dass wir 3 Stunden, ich glaube 3 Stunden haben wir gebraucht, nach Rügen fahren wollen für einen kleinen Urlaub, dass wir das dann halt machen, wenn wir möchten. Und mittlerweile weiß ich, Kind entscheidet. Und das wusste ich auch nicht, was diese Fremdbestimmung wirklich bedeutet. Also hört man ja immer und liest man immer, ich fühle mich krass fremdbestimmt, aber vielleicht muss man es auch einfach wirklich selber erleben. Vielleicht helfen euch auch meine Storys so ein bisschen dabei, weil bei uns ist Autofahren immer noch ein Pain. Wir passen immer noch die Schläfchen ab. Bei uns gibt's ja nur noch einen Mittagsschlaf, circa 1,5 Stunden. Bis 2 Stunden, aber 2 Stunden lassen wir nicht zu, weil dann schläft er abends nicht. Also maximal 1 Stunde 45. Und das ist tatsächlich auch genau die Strecke oder die Fahrzeit, die wir in unserer Heimatstadt brauchen. Also kann man das echt gut auf den Mittagsschlaf legen. Und ich sage auch immer, wenn dann hier Felix sagt, ja, wollen wir dann am selben Abend zurückfahren, dann müssen wir nicht hier schlafen. Also ist voll lieb von unseren Eltern. Wir haben überall einen Schlafplatz, aber ihr wisst es selber, es ist was anderes, wenn man woanders pennt, wenn man irgendwie nicht die gewohnten Gegebenheiten hat. Und manchmal sage ich einfach nur, nee, lass hier schlafen. Ich packe es heute nicht, am frühen Abend zurückzufahren. Und ich sitze immer hinten meistens. Manchmal tauschen wir auch, aber meistens ist es so, weil ich halt besser beruhigen kann, erste Bezugsperson und so weiter. Und sitze dann da hinten und mache den Clown. Also wirklich, es ist entertaining pur. Es ist teilweise beruhigend, weil viel Wein dabei ist. Und ich denke mir immer so, vielleicht ist auch unsere schnelllebige Welt gar nicht mehr dafür gemacht, mit einem Kleinkind irgendwie hier drin zu leben. Oder vielleicht kann das auch jemand nachfühlen. Also das war auch mein Drang, glaube ich, aufs Land zu ziehen, weil ich diese ganze Entschleunigung brauchte und wollte. Und trotzdem bin ich ja in der anderen Welt groß geworden und habe auch sehr gerne in Berlin gelebt. Kann auch diesen Anteil in mir verstehen, die trotzdem nochmal mit Kind auch raus möchte und was erleben möchte. Aber es ist halt alles nicht so leicht und man muss seine Energiereserven wirklich einteilen. Genau. Ich habe auf jeden Fall noch auf dem Zettel Thema Erschöpfung. Ich glaube, aktuell ist mein Erschöpfungslevel auch höher denn je. Deswegen habe ich mich ja heute auch geschminkt ein bisschen, um hier dem Ganzen ein bisschen Glanz und Gloria zu verleihen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit Thema Erschöpfung. Schlafmangel des Jahrtausends. Das ist auch wirklich, ich sage ja immer, es gibt so ein Ich vor meiner Schwangerschaft und ein Ich nach meiner Schwangerschaft, ist ja auch durch die Muttertät einfach so, weil unser Gehirn so krass umstrukturiert wird und wir uns plötzlich in einer neuen Identität finden müssen. Aber das hilft halt nicht, dass das Gehirn nicht richtig arbeiten kann, wenn auch noch on top dieser Schlafmangel kommt. Also ich habe auch letztens wieder von irgendeiner Kinderpsychologin oder sowas gesehen oder gelesen, keine Ahnung. Nagelt mich nicht drauf fest, was meine Quellen sind. Wenn es irgendwen wirklich interessiert, kann ich es finden. Aber so erzähle ich einfach, was ich erinnere. Wo es hieß, das ist ja auch wirklich einfach so, dass in den Phasen, wo am meisten im Körper passiert, auch das Gehirn extrem viel Schlaf benötigt. Also zum Beispiel in der Pubertät oder bei Babys, die extrem schnelles Hirnwachstum haben. Die schlafen ja nur so viel, damit das wirklich passieren kann. Und auch bei Jugendlichen sagt man ja, dass eigentlich hier die ganzen frühen Schulzeiten und so weiter gar nicht der Entwicklungsphase angepasst ist. Also irgendwie schaffen wir es nicht, da mitzugehen, weil die gerne ja mal bis 10, 11, was weiß ich, schlafen. Das ist ja eigentlich bei Müttern genauso, wo ich mir denke, wieso ist diese Natur so konträr, dass eigentlich auch Frauen sowieso schon viel mehr Schlaf benötigen als Männer. Das ist ja auch wieder so ein Ding, was man noch gar nicht so lange weiß, dass wir eher so 8 bis 10 Stunden Schlaf brauchen pro Nacht und Männer auch gut mit 6 bis 8 Stunden pro Nacht klarkommen. Das liegt auch unter anderem daran, wie die Hormone produziert werden. Bei den Männern ist das halt in den Hoden, die können immer produzieren, und bei uns Frauen sind halt die Nebennieren extrem dafür verantwortlich. Hier mal als kleiner Exkurs. Und die Nebennieren können aber auch erschöpfen. Und das ist so ein Thema bei Burnout ganz doll, wo ich mir denke, oh, ja, und dann müssen wir aber diejenigen sein, die mit diesem krassen Schlafmangel klarkommen. Danke an die Stillhormone, weil ohne die würden wir echt nicht klarkommen, ich zumindest nicht. Und wer nicht stillt, kann natürlich auch gleichzeitig wieder mehr an den Partner, Partnerin hoffentlich abgeben, wenn ihr nicht in diesem klassischen Rollenverteilungsmuster drin seid, dass ja Care-Arbeit immer weniger geschätzt wird als Erwerbsarbeit. Weil so oft kriege ich leider auch Nachrichten dazu oder höre das im Bekanntenkreis. Ja, die Frau ist ja nur in Elternzeit, deswegen macht sie die Nächte und ist für alles, was halt zu Hause anfällt, verantwortlich. Aber hey, das geht wirklich auf unsere Kosten. Es geht krass auf unsere Kosten, wo wir doch eigentlich den höheren Schlafbedarf haben und sowieso schon oftmals die ersten Bezugspersonen sind, also immer an uns gerüttelt und gezerrt wird. Und deswegen vielleicht hier auch als Tipp für diejenigen, die es hören müssen. Ich glaube, das wird sich auch nie ändern, egal in welcher Phase man gerade mit Kind ist, welches Alter. Es ist gleich viel wert. Wir müssen nicht alles gleich viel aufteilen an unseren Anforderungen und Aufgaben, sondern so, dass es für uns einen Rahmen und Raum bietet, wo wir uns beide auf Augenhöhe miteinander fühlen. Und bei uns in der Beziehung bedeutet das ganz, ganz stark, dass auch Felix Nächte mitmacht. Und da haben wir von Anfang an dran gearbeitet, machen auch den Phasen abhängig, probieren wir neue Konzepte aus. Momentan teilen wir uns ja die Nächte, dass ich so gegen nachts um 2 das Bett mit ihm tausche, dass er dann bei unserem Kind schläft, im Bodenbett, im Familienbett, wie auch immer. Es ist kein richtiges Familienbett, weil es ist einfach nicht groß genug, dass wir da alle zusammenschlafen könnten. Und ehrlich gesagt funktioniert dieses Konzept auch noch nicht für uns, weil wie soll man aktuell erholsam im Familienbett schlafen? Also deswegen teilen wir uns die Nächte, weil sonst würde der Kleine uns ja beide wach halten. Darauf wollte ich auch nochmal hinaus, weil meine Erschöpfung aktuell trotz dieser geteilten Nächte auf einem Next Level ist. Und ich muss einfach sagen, dass ich kann es mir nicht anders erklären. Es muss dieser Zustand sein mit gekündigt worden sein, diese Gefühle, die das auslösen, diese Ungerechtigkeit, die Wut auf die Gesellschaft auch und auf diese Klinik, und dass wir so viel leisten, wir Mütter, und trotzdem das nicht anerkannt wird. Im Gegenteil, es wird abgestraft, dass ich mein Kind stillen will und das aber zu den Bedingungen, wie es diesen Ärztemangel, Fachkräftemangel in Kliniken gibt, nicht tun kann. Oh, ja, ihr könnt in die andere Folge reinhören, wer es noch nicht getan hat. Da habe ich das ja noch mal ein bisschen mehr erzählt. Und gleichzeitig, wie gesagt, auch Schuld und Scham, jetzt doch arbeitslos zu sein. Gleichzeitig auch, es sind so viele Gefühle, es sind so viele ambivalente Gefühle. Auch das Gefühl zu haben, ja, hätte ich auch vorher schon machen sollen, 1,5 Jahre Elternzeit nehmen, dann kann ich wenigstens bei meinem Kind sein, was mich aktuell ja noch sehr braucht. Ich will dem auch gar nichts entgegenreden. Diese kleinen Menschen haben auch eine große Intelligenz, die denen innewohnt. Und deswegen versuchen wir Mamas und Eltern ja auch jeden Tag alles zu geben und werfen alte Erziehungsmodelle über Bord, weil man ja mittlerweile weiß, wie wichtig es ist, mit den Kindern bedürfnisorientiert mitzugehen. Aber wir dürfen unsere eigenen Bedürfnisse nicht vergessen. Und da bin ich gerade in der Phase, was mir meine Erschöpfung spiegelt. Und hier noch eine kleine Story, vielleicht am Rande. Wenn ich sage, ich kann nicht mehr, dann ist Alarmstufe rot, wirklich. Das ist so der Satz auch nachts, den Felix mittlerweile kennt, im Bett steht, wenn der kommt. Wenn es wieder eine Nacht gibt, wo Zahnen, verstopfte Nase, gefühlt alles zusammenkommt, irgendwann, wenn ich dann das 10. Mal in einer Stunde geweckt wurde und sage, ich kann nicht mehr, wirklich auch schon mit so einer unterdrückten Wut, dann weiß Felix, jetzt muss er eingreifen. Und ich würde gerne, ich weiß aber nicht wie, gerne an den Punkt kommen, dass ich gar nicht erst so dolle am Limit bin. Naja, das war ja auch eingangs schon meine Worte, dass ich gerade viel meditiere, viel atme, meine Energien da reinstecke, wo ich weiß, dass Das zahlt sich aus, wie jetzt hier den Mama-Talk, dass ich wieder wöchentlich, was heißt wieder, haben wir noch nie gemacht in unserem Duo oder auch jetzt in meiner alleinigen Phase, dass ich jetzt hier wöchentlich senden möchte, weil mir das einfach gut tut. Ich mag den Austausch mit euch, also kommentiert auch gerne, gibt uns gerne, ich sage immer wir, weil Antenne Niedersachsen ja dahinter steht als Produzent und ich da auch häufiger mal mit den RedakteurInnen in Kontakt bin, deswegen rutscht mir immer dieses wir raus, nehmt es mir nicht übel. Aber da steht auch jemand hinter, die das auch mit Herz verfolgen. Und ja, deswegen kommentiert fleißig, folgt uns bei Instagram, beziehungsweise mir. Gebt mir gerne Impulse, welche Folge, welche Folgenthemen für euch interessant sind, welche GästInnen vielleicht interessant sind. Genau. Und ja, ich glaube, damit würde ich einfach langsam zum Ende kommen. Vielleicht auch nochmal mit was Positivem abschließen. Ich bin mir bewusst, dass das alles Phasen sind und das hält mich auch tatsächlich über Wasser. Wenn das hier jemand nochmal hören möchte, es ist alles nur eine Phase. Und schlaf noch, solange du kein Kind hast. Haha, nein, das ist, glaube ich, kein Spruch, den wir gebrauchen können. Aber Felix und ich sagen das so oft, teilweise auch am Wochenende, wenn man dann halt ganz, ganz viel Zeit mit Kindheit und Familie und sowas echt Schönes, aber was auch anstrengend ist, wo wir sagen, und jetzt ein Filmchen. Jetzt auf die Couch und ein Filmchen. Aber diese Phasen werden wiederkommen. Wir haben dann nämlich direkt mal die Medienzeit von Kindern gegoogelt. Ab wann die denn bereit sind, einen ganzen 90-minütigen Film zu gucken, habe ich natürlich direkt schon wieder vergessen, mein Mom-Brain. Lasst mich lügen. Man kann das ja offiziell nachschauen, was so diese Empfehlungen sind. Wie war das nochmal? Ich glaube, 10 Minuten pro Alter, also pro Lebensjahr. 10 Minuten pro Lebensjahr Medienzeit am Stück. Keine Ahnung, da müsste das Kind 9 sein, oder? Dass es so 90 Minuten schafft. Ich glaube, so war das, ja. Darauf freuen wir uns. Es sind nur noch ein paar Jahre bis dahin. Aber es ist alles nur eine Phase. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr zuhört. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.